The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 31. Juli. Olympische Spiele zeigen alle vier Jahre den Facettenreichtum nicht nur des Sports, sondern auch den Facettenreichtum unserer Sportreporter. Da gibt es die Lauten unter ihnen, die ihren Emotionen freien Lauf lassen und so die Zuschauer mitreißen.
Aber dazu muss er das Ding erstmal sauber auf die Schultern legen. Und das ist schwer. Oh, ist das schwer. Matthias Steiner hebt das Ding hoch. Einmal in deinem Leben. Heb es hoch. Heb es hoch. Heb es hoch. Das kann Gold sein. Das kann sein. Die Goldmedaille. Es ist gültig. Das ist Gold für Matthias Steiner.
Es gibt die mit den, nun ja, etwas eigentümlichen Sprachbildern.
Schweden oder Deutschland, es sind noch 50 Meter. Ja, hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß? Es ist Gold! Es ist Gold, ich fass es nicht. Ich fass es nicht.
Und es gibt die Sportreporter, deren Sprachschöpfungen sich kollektiv ins Gedächtnis brennen. Wie Jörg von Torra zum Beispiel, der den Albatros fliegen ließ. 1984 war das beim Schwimmrennen von Michael Groß in Los Angeles.
Die letzten Meter, Groß kommt und ich glaube, er wird gewinnen. Flieg, Albatros, flieg!
Und es gibt die, die Kultstatus erreichen, wie Sportreporter Heinz-Florian Oertel 1980. Der kommentierte live als Waldemar Tschirpinski bei den Olympischen Spielen in Moskau Gold im Marathon holte. Anschließend hat er eine dringende Empfehlung an alle werdenden Eltern in der DDR.
Alles Waldemar Tschirpinski, liebe Zuschauer zu Hause, das ist ein einmaliger Triumph. Liebe junge Väter vielleicht oder Angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da.
Und es gibt die Kollegen im Sportjournalismus, die im Idealfall all das vereinen. An dieser Stelle fällt mir vor allem Carsten Soestmeier von der ARD ein. Für mich derzeit der Beste seiner Zunft. Er hat jetzt wieder bei der Goldmedaille im Vielseitigkeitsreiten von Michael Jung auf seinem Pferd Chipmunk gezeigt, dass er sein Handwerk versteht, sein Sprachhandwerk. Und zwar wie kein Zweiter. Allein seine Dynamik. Soestmeier kann ganz leise.
Ah, das hat er schon mal gemeistert. Da in den Dreifachen oder Kombinationen hat er öfters mal einen Fehler bekommen.
Soestmeier kann aber auch mit leicht angezogener Handbremse kommentieren.
So, komm, Chipmunk, Bröschi, lass die Beine und lass deinen Reiter da oben im Sattel jetzt bloß nicht hängen.
Aber Soestmeier kann eben auch, ja, wie sag ich es, die Bremse lockern und komplett durchdrehen.
Du hast ihn vor dir, den Arc, der Triumph der goldenen Emotion. Holt euch die Krone der Reiterei, holt euch Gold! Gold für Michael Jung und Chipmunk hier! Freunde, das ist unglaublich! Das ist unglaublich!
Da hat das Mikrofon plötzlich nicht mehr mitgemacht. Als es dann wieder ging, zeigte Soestmeier, dass er eben auch die Formulierung drauf hat, die zum Kult werden können. Der König der Reiterei von Versailles. Ich glaube, das wird Michael Jung noch lange anhaften. Soestmeier könnte 10 Stunden lang auch Ameisenrennen kommentieren. Ich würde ihm zuhören. Glücklicherweise aber ist er beim Reitsport gelandet. Dort freue ich mich jetzt schon auf seine anstehenden Reportagen von den Dressurreitern in Paris. Schon jetzt Reporter Gold für Soestmeier. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Podcast-Kollege Stefan Rupp versucht sich gemeinsam mit dem Medienwissenschaftler Professor Jörn Glasenapp dem Pop-Phänomen Taylor Swift und ihrem Ruhm zu nähern.
Ein Faktor ihres Erfolges ist gerade nicht perfekt zu sein.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York kennt die aktuellen Quartalszahlen von Microsoft und sie erklärt uns heute Morgen, warum Nvidia schon wieder absackt. Außerdem staunen wir über eine Bürgerbewegung in Italien, die im wahrsten Sinne bewegt. Naja, und dann freuen wir uns noch. Wir freuen uns über aktive Touristen auf Zypern, die für plastikfreie Strände kämpfen. Taylor Swift bricht alle Rekorde. Sie ist nicht nur die meistgestreamte Künstlerin auf Spotify. Ihr Kinofilm zur aktuell laufenden Eras Tour ist der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten. Naja, und dann wurde sie als Popsängerin, und zwar als erste Popsängerin, vom Time Magazine im vergangenen Jahr zur Person of the Year erklärt, vielleicht auch verklärt. In der Begründung heißt es, sie habe Grenzen überwunden und sei eine Quelle des Lichts. Kein Künstler hat mehr Nummer-1-Alben in den USA verkaufen können. Dazu kommen 28 Billboard und 35 MTV Awards und 13 Grammys noch obendrauf.
And the Grammy goes to Taylor Swift for Midnights.
Also, wir kennen das, the winner takes it all. Gerade hat Taylor Swift die Deutschland-Konzerte ihrer Welttournee in Gelsenkirchen, in Hamburg und in München gegeben. Die Tickets waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Für zwei Auftritte konnte sich Professor Jörn Glasenapp Tickets sichern. Er ist Lehrstuhlinhaber für Literatur und Medien an der Uni in Bamberg und naja, ein bekennender Swiftie ist er auch. Er untersucht das Phänomen Taylor Swift aus wissenschaftlicher Sicht. Mein Podcast-Kollege Stefan Rupp hat mit Professor Jörn Glasenapp darüber gesprochen.
Schönen guten Morgen, Herr Professor Glasenapp.
Hallo, ich freue mich.
Ich mich auch, vielen Dank. Sie haben bereits 5 Konzerte der Eras Tour von Taylor Swift gesehen, jetzt gerade auch die beiden Auftritte in Gelsenkirchen und in Hamburg, davor aber auch schon mal 3 in den USA, unter anderem in Nashville, sozusagen Heimspiel für Taylor Swift. Wie sehr sind Sie da Fan und wie sehr sind Sie dann doch auch noch Wissenschaftler?
Also wenn ich zu den Konzerten gehe, bin ich Fan. Das muss ich ganz klar sagen. Natürlich heißt das nicht, dass ich im Nachhinein die Dinge nicht reflektiere und durchaus auch wissenschaftlich reflektiere. Aber wenn ich vor Ort bin, dann gehe ich doch in das Ereignis ganz und gar ein als Fan und nicht als distanzierend Blickender.
Wie unterscheidet sich denn so ein Konzert in Nashville von dem in Gelsenkirchen?
Ich glaube, Nashville war insofern etwas Besonderes, als natürlich Nashville so die Heimatstadt von Taylor Swifts Karriere ist. Das Konzert selber war vielleicht gar nicht so extrem anders als die anderen Konzerte, zumindest als die in den USA. Aber natürlich, das Stadion in Nashville liegt direkt in der Stadt und in dieser Stadt, die natürlich als Music City für Country-Musik berühmt ist. Und dort haben sich die Swifties dann doch sehr, sehr gut gemacht. In der Stadt sozusagen, diese ganze Stadt in so eine Swiftie-Welt zu verwandeln, das ist dann schon etwas anderes, als wenn man in Hamburg zum Volksparkstadion sich bewegt, das natürlich bekanntlich nicht in der Stadt liegt.
Stimmt es eigentlich, dass bei den Konzerten in Europa sehr viele Swifties aus den USA sind, weil hier die Tickets so günstig sind?
Ja, um das gleich zu sagen, klimatisch ist das Ganze natürlich desaströs in vielfacher Hinsicht. Die Fans bekommen zu Hause keine Tickets und nicht nur in den USA, beziehungsweise dort nur sehr, sehr teure Tickets. Und für die lohnt es sich natürlich, in Lissabon zum Beispiel Taylor Swift zu sehen. Das ist erheblich billiger oder auch in Gelsenkirchen zu sehen als in, was weiß ich, jetzt New Orleans zum Beispiel steht ja noch an. Erster Punkt. Aber viele Fans, man trifft auf den Konzerten immer wieder andauernd letztlich das international gleichbesetzte Publikum von Leuten, die keine Karten zu Hause bekommen haben und dann eben anfliegen. Und fürs Klima ist das verheerend, aber für die Stimmung und natürlich das ganze Konzert dann doch sehr attraktiv, wenn man dann irgendwie von 8 Nationen umgeben ist, die eben für die Show nach Lissabon oder wo auch immer hinfliegen. Genau.
Würden Sie denn sagen, was wir beispielsweise bei Taylor Swift-Konzerten sehen, ist echte Exzellenz? Also ich habe zum Beispiel die Konzertkritik im Rolling Stone von einer Kollegin gelesen, die hat dem Bühnenbild das Zeugnis lieblos zusammengestellte Messebaukulisse ausgestellt. Oder die Tänzerinnen und Tänzer hätten sich roboterhaft starksend über die Bühne bewegt. Können andere Künstler objektiv gesehen bessere Konzerte geben? Madonna zum Beispiel, da sitzt ja jeder Schritt bei höchst aufwendigen Choreografien.
Also, ist interessant. Ist eine, glaube ich, der wenigen Aussagen, die derartig vom Leder zieht gegenüber der Eras Tour Show. Um das gleich zu sagen. Perfektionismus finden Sie bei Taylor Swift bei den Konzerten nicht und finden Sie generell nie bei Taylor Swift. Denn ich glaube, bei Taylor Swift ein Faktor ihres Erfolges ist gerade nicht perfekt zu sein. Nicht wie Beyoncé zum Beispiel, die ich großartig finde, die aber eine ganz andere Star-Persona hat, natürlich auf Perfektion Wert legt und das auch auf der Renaissance-Tour zur Schau stellt, aber auch gesanglich zur Schau stellt und so weiter. Mit anderen Worten, Sie bekommen bei einem Taylor Swift-Konzert keinen Perfektionismus, keine Perfektion, sondern das durchaus auch Umarmen von Dorkiness, Fehlerhaftem etc. Das gehört dazu und das ist ein wesentlicher Faktor, warum sie als so nahbar wahrgenommen wird. Dass die Kollegin im Rolling Stone nun die Bühnenshow irgendwie wie, ich möchte es gar nicht wiederholen, das finde ich dann schon eine eigenwillige Meinung, die glaube ich dann zumindest von ganz wenigen nur geteilt wird. Da würde ich dann schon denken, die Show ist ganz schön brillant und ganz schön gut und durchaus auch technisch auf dem neuesten Stand. Also nein, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Finde ich auch regelrecht, ist mir nicht untergekommen, diese Meinung. Aber wahrscheinlich, weil sie keiner hören will.
Wenn Sie das Authentische ansprechen und den fehlenden Perfektionismus, ist vielleicht das ein Faktor, der das innige Verhältnis zu Ihren Fans erklärt? Ich bin so ein bisschen wie ihr.
Ja, selbstverständlich. Das ist die Meisterschaft von Taylor Swift, glaube ich. Also das meine ich jetzt nicht so sehr, dass ich sie dafür bewundere, aber das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Faktor ihrer Persona. Wenn wir vergleichen, Michael Jackson hat Erfolg dadurch gehabt, dass er ein Außerirdischer war. Das funktioniert. Beyoncé hat Erfolg dadurch, dass sie eine Diva, und ich meine jetzt nicht misogyn Diva, sondern eine perfekte Sängerin, Tänzerin, visueller Artist ist und so weiter. Bei Taylor Swift ist es ganz sicherlich der Spagat zwischen der größten Popsängerin unserer Zeit und Popkünstlerin unserer Zeit auf der einen Seite und trotzdem das Vermögen, Nähe und ich sag mal Bodenständigkeit etc. ihren Fans zu vermitteln. Also das, was bei Bruce Springsteen natürlich ziemlich einfach geht, im T-Shirt und in den Jeans, die er trägt und dann auf so einer, sage ich mal, rockistischen Live-Show-Performance, das schafft der Boss natürlich wunderbar. Taylor Swift schafft das in ganz anderen Dimensionen und im Glitzerbody. Das ist schon bemerkenswert und das schafft sie natürlich unter anderem durch ihre privaten, sehr intimen Texte, übrigens auch sehr anspruchsvolle, brillante Texte und auf der anderen Seite natürlich Social Media. Das ist nämlich ein Faktor, der bei Taylor Swift auch elementar ist, der Kontakt über Social Media zu den Fans und dadurch auch wissen, was die Fans wollen. Taylor Swift meldet sich wohl dosiert zu Wort, aber ich glaube derzeitig auf der Eras Tour jetzt nicht durch irgendwelche sehr interessanten oder spektakulären Dinge, sei es Travis Kelce, ihren Boyfriend betreffen oder Donald Trump. Letzteres wird sie sich aufsparen für den Herbst.
Und Sie glauben, das ist meine letzte Frage, Herr Glasenapp, tatsächlich, dass Taylor Swift sich nochmal einschaltet in den Wahlkampf? Sie wird eine Wahlempfehlung für Kamala Harris abgeben?
Ja, bin ich ganz sicher, dass für Kamala Harris wird sie es abgeben. Sie wird entweder gegen Trump, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so notwendig, weil wenn Biden noch Demokrat gewesen wäre, der Kandidat, da hätte sie es vielleicht ad personam auf Donald Trump, also gegen Donald Trump formuliert. Und sie wird, da bin ich mir ganz sicher, damit warten, bis ihre Eras Tour zurück in den Staaten ist, nämlich im Herbst. Und wenn es Trump am meisten wehtut oder Kamala am meisten nützt, das ist letztlich egal. Aber sie wird warten damit, bis ihre Eras Tour zurück ist im Oktober in den Staaten.
Professor Jörn Glasenapp ist Lehrstuhlinhaber für Literatur und Medien an der Universität Bamberg. Und vielen Dank, Herr Glasenapp, dass Sie uns heute Morgen ins Tylerverse entführt haben.
Sehr gerne, danke auch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gibt's neueste Zahlen von Microsoft. Und wie diese Zahlen aussehen, das weiß niemand besser als unsere Frau an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Hi Gabor, ja genau, die fielen echt enttäuschend aus. Im Fokus standen zwei Dinge, nämlich das Cloud-Geschäft. Da war erwartet worden, dass das stark wächst, weil ja milliardenschwer in KI-Rechenzentren investiert worden war. Das Cloud-Geschäft wuchs aber nur um 29% und damit weniger als im vorhergehenden Quartal und auch weniger als Analysten erwartet hatten. Die haben mit einem Wachstum von 31% gerechnet. Und das zweite Thema war, wie teuer sich die Rechenzentren so insgesamt auf die Bilanz schlagen. Da hatten Analysten zwar schon mit gerechnet, dass es da einen Anstieg bei den Ausgaben gibt, und zwar um 53%. Die Kosten stiegen aber deutlich mehr an, nämlich um 78%. Microsoft rechtfertigt die hohen Kosten mit den Kapazitätsengpässen bei der Rechenleistung für KI-Anwendungen. Insgesamt stieg der Konzernumsatz um 15% und lag damit leicht über den Erwartungen. Die Anleger waren aber trotzdem enttäuscht von den Zahlen und schickten die Microsoft-Aktie nachbörslich um 2,7% ins Minus.
Außerdem geht's Nvidia nicht gut. Die letzte Woche, Anne, war schon schlimm. Jetzt sieht's erneut düster aus. Sag uns, was ist da los mit dem weltgrößten KI-Spezialisten?
Also ehrlicherweise ist es einfach die dringend nötige Korrektur bei den Tech-Werten und eben vor allem bei Nvidia. Die Aktie war ja zuletzt einfach jenseits von Gut und Böse gestiegen, was einfach vor allem mit dem Hype um die Aktie zu tun hatte und weniger, weil das Unternehmen wirklich so deutlich gewachsen war. Jetzt müssen die Börsenbewertungen einfach mal wieder der Realität angepasst werden und viele Anleger nehmen jetzt auch einfach Gewinne mit. Gestern gab es wieder ein Minus von 7%. Damit ist die Nvidia-Aktie in diesem Monat mit 15% im Minus. Sowas hatten wir zuletzt vor 2 Jahren, im Sommer 2022. Da brach nämlich die Aktie in einem Monat um rund 20% ein. Aber bevor jetzt Panik oder Frust aufkommt, die Nvidia-Aktie ist seit Jahresanfang nach wie vor mit 115% im Plus. Und nachbörslich gab es auch ein Plus von 5,5%, nachdem nämlich die Quartalszahlen von AMD so gut ausfielen. Die AMD-Aktie stieg sogar um 8% nachbörslich.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Fronten sich immer weiter verhärten zwischen Touristen aus aller Welt und den Einheimischen auf Mallorca, Ibiza, in Barcelona und anderen schönen Orten dieser Welt. Immer wieder gibt's Demonstrationen gegen den Massentourismus. Neben gestiegenen Lebenskosten ist auch der Müll immer wieder ein Thema. Der Müll, den die Touristen hinterlassen an den Stränden, an den Kulturstätten, Sehenswürdigkeiten, den Einwohnern stinkt das. Aber ein Blick in den griechischen Teil von Zypern verrät, wie es auch anders geht. Eine Initiative für nachhaltigen Tourismus kämpft nicht gegen die Touristen, sondern mit den Touristen gegen den Müll. Das ist doch mal eine Idee. Der Chef dieser Initiative, Philippos Drusiotis, erklärt, dass die Strände plastikfrei gemacht werden, indem die Touristen ihre Glasflaschen an festen Stationen auffüllen können mit kühlem Wasser. Plastikflaschen sind tabu und es gibt extra Raucherbereiche mit Mülleimern für die Kippen. Es soll nichts Toxisches mehr im Meer und auch nicht im Sand davor landen.
We install a water station where we encourage people to use their water bottle to refill their water, cold and filtered. We have a smoking area where people can dispose their cigarette butts, so avoid putting them in the sand and eventually ended up in the sea.
Das Konzept scheint zu funktionieren, die Touris ziehen mit und so konnte jetzt im Süden der Insel der 8. plastikfreie Strand eröffnet werden. Mehr sollen dazukommen. Frei nach dem Motto, die Touris können kommen, nur der Müll, der soll bitte zu Hause bleiben.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Solidarität der Menschen einer kleinen Gemeinde nördlich von Venedig mit ihrem Bürgermeister keine Grenzen zu kennen scheint. Luciano Freccinese ist seit 10 Jahren Bürgermeister in dem 10.000-Seelen-Ort. Gerade erst wurde er wiedergewählt. Aber in seiner Amtszeit hat er zugelegt. Der Mann wiegt heute 50 Kilo mehr als bei Dienstantritt. Der Grund sei die viele Arbeit und das gesellige Beisammensein, sagt er. Die Gegend ist für ihren guten Prosecco berühmt. Darum entschloss er sich, ab sofort immer donnerstags eine kleine Wanderung durch die Weinberge zu unternehmen. Er lud die Bürger ein, ihn zu begleiten, die bewegte Bürgersprechstunde gewissermaßen. Und der Erfolg? Na, der Erfolg ist riesig. Mittlerweile laufen hunderte Einwohner jeden Donnerstag mit, damit ihr Bürgermeister endlich ein paar Pfunde verliert und motiviert bleibt. Das italienische Fernsehen berichtet darüber und macht Reportagen über diese sehr spezielle Wandergruppe.
Comincia a tirare la salita, eh?
Abbastanza.
Ma fa bene?
Benissimo.
Ma fa più bene all'anima o al fisico?
A tutto.
A tutto.
A tutto.
Die Spaziergruppe wird immer größer und das Gewicht des Bürgermeisters hoffentlich bald kleiner. Er darf nur mit den vielen Mitwanderern nicht in eine der gemütlichen Gastwirtschaften einkehren, zumindest nicht dauernd. Der Mann ist wie auch immer nahe dran an seinen Bürgern und umgekehrt sind sie dicht dran an ihm. In den Weinbergen nördlich von Venedig scheinen einfach herzliche Menschen zu leben. Ich wünsche Ihnen einen großartigen, einen sportlichen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
I'm a one.